wir Europäer, aber auch Asiaten oder andere, müssen sich warm anziehen. Und insbesondere wir Deutschen.
Hallo und herzlich willkommen zum Tagesanbruch. Heute mit einer weiteren Ausgabe des Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms. Ich leite die Redaktion von T-Online in Berlin und schaue wie viele Beobachter gebannt auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump. Wie verändert sich das mächtigste Land der Welt durch diese historische Weichenstellung? Was kommt da auf uns Europäer zu? Darum geht es in unserem Gespräch in den kommenden Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf ist angerollt. Ab jetzt befindet sich Amerika wie alle 4 Jahre wieder in diesem besonderen Zustand der Dauererregung. Jeden Tag produzieren die Kandidaten für das mächtigste Amt der Welt Schlagzeilen. Vermeintlich kleine Ereignisse können enorme Bedeutung erlangen. Und einerseits kümmern sich amerikanische Politiker noch stärker um innenpolitische Themen als ohnehin schon. Andererseits kann die Weltpolitik plötzlich großen Einfluss auf den Wahlkampf entwickeln. Das augenfälligste Beispiel für diese Entwicklung ist der Gaza-Krieg. Das brutale Vorgehen der israelischen Armee, das zu zigtausenden getöteten Zivilisten führt, ruft immer stärkere Kritik am Kurs des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden hervor. Viele arabischstämmige Amerikaner und linksliberale Anhänger der Demokratischen Partei finden, dass Biden zu nachsichtig mit Israels Ministerpräsident Netanyahu umgehe. Viele rechtsgerichtete und jüdische Amerikaner dagegen meinen, dass Biden das von der Hamas angegriffene Israel im Stich lasse, weil er der Armee nicht mehr so viele Waffen für ihren Kriegszug im Gazastreifen liefern will. Erschreckende Fotos und Videos von den Angriffen von verletzten und hungernden Palästinensern fluten die sozialen Medien, werden tausendfach kommentiert und in den Talkshows diskutiert. Dabei dominieren Emotionen über Argumente und steile Forderungen über sachliche Abwägungen. Ähnlich ist es in den Debatten über die Unterstützung der Ukraine, die Migrationswelle aus Lateinamerika, den Umgang mit Chinas wachsender Wirtschaftsmacht und die immer noch erhöhte Inflation. Wir machen diesen Podcast aber nicht, um in den Chor der Aufgeregten und Unkenrufer einzustimmen, sondern wir bemühen uns um Zwischentöne. Wir wollen Ihnen Hintergründe zu dieser wichtigen Wahl liefern und Ihren Blick auf Amerika schärfen. Dabei wagen wir heute auch mal einen Blick in die nahe Zukunft. Wie könnte sich Amerika durch den Ausgang dieser Wahl verändern, je nachdem, ob Joe Biden oder Donald Trump gewinnt? Was kommt da auf uns Europäer zu? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich 2 Gäste eingeladen. Zum einen unseren Washington-Korrespondenten Bastian Brauns, den kennen Sie schon, weil er rund um die Uhr den Wahlkampf in Amerika beobachtet und ihn mit Berichten und Analysen auf T-Online erklärt. Und zum zweiten den Journalisten und Autor Martin Klingst, langjähriger Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und heute vor allem für die Atlantikbrücke zuständig. Mit ihm spreche ich im zweiten Teil unseres Podcasts. Zunächst einige Fragen an unseren Korrespondenten Bastian. Bastian, schön, dass du dabei bist.
Hallo, hi.
Bastian, seit der Tötung von 7 Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen durch israelische Soldaten im Gazastreifen erntet Präsident Joe Biden in den USA ja noch stärkere Kritik an seiner Unterstützung Israels. Offensichtlich befindet er sich also in einem Dilemma. Daher die Frage, gefährdet Bidens Engagement im Gazakrieg seine Wiederwahl im November?
Ja, ich denke, man kann es zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall bejahen. Also die Sorge ist groß, weil es eben gerade im eigenen Lager der Demokraten große Kräfte gibt, die bezüglich des Gazakrieges die Meinung vertreten, dass Israel da falsch vorgeht und dass durch Bidens Unterstützung ja eben genau dieses humanitäre Problem, diese Katastrophe ja verstärkt wird. Ja? Und du hast ja gerade erwähnt, dass vor kurzem diese 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet wurden bei einem Angriff israelischer Soldaten. Und das hatte hier einen ganz besonderen Impact in Washington, weil der Koch, dieser José Andrés, ist hier ja ein Star-Koch, mehrfach ausgezeichnet. Der hat alleine hier in der Innenstadt irgendwie 5 Restaurants. Und da gehen Politiker, Journalisten, Thinktanker ein und aus. Die gehen da essen und die kennen den. Und Joe Biden kennt auch José Andrés persönlich. Die kennen sich.
Und dieser Koch ist ja auch in dieser Organisation, verstehe ich richtig?
Genau, dieser Koch hat eben die vor, ich glaube, als in Haiti das große Erdbeben war vor 15, 20 Jahren, hatte der diese NGO gegründet. Und dieses soziale Engagement, das ist bekannt. Und der ist, es gibt eigentlich kaum noch einen Konflikt auf der Welt, wo der nicht am Start ist. Auch beim Ukraine-Krieg verteilen die Essen. Ne?
Das ist ja schon bemerkenswert in diesem Fall. Und da ist mir etwas aufgefallen, was ja gar nicht nur Amerika betrifft, sondern auch uns. Jeden Tag sterben mittlerweile zig Palästinenser, also Zivilisten. Und dann werden einmal Westler getroffen und die Berichterstattung explodiert. Und wie du es gerade in Washington schilderst, alle reden auf einmal darüber. Also genau, da wird also schon mit unterschiedlichen Gewichten hantiert.
Da kann man jeden Konflikt auf der Welt nehmen. Ne? Wenn wir selber betroffen sind, dann ist uns das irgendwie näher. Und das mag man zynisch finden, aber so funktioniert das eben auch. Und dadurch, dass diese Menschen jetzt Opfer wurden, dadurch ist die Aufmerksamkeit auf einmal nochmal eine ganz andere, auf einem ganz anderen Level angekommen. Und ich hatte vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der im State Department arbeitet. Und da ist es so, dass die Stimmung schon von Anfang an gegen Netanyahu und bezüglich seiner Kriegsführung angespannt war, um es höflich auszudrücken. Und mittlerweile ist es wohl so, dass halt bis in die höchste Ebene hinein eigentlich klar ist, dass das so nicht weitergehen kann. Das Problem ist aber trotzdem, du hast ja das Wort Dilemma zu Recht angesprochen, dass natürlich die USA im Nahen Osten auch ganz klare Interessen haben. Und man kann sich jetzt nicht einfach so von Israel abwenden. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ja? Deswegen hat Joe Biden im Prinzip nach wie vor vor allem nur rhetorische Möglichkeiten, um den Druck aufzubauen. Da wird dann irgendwie der Oppositionsführer eingeladen. Das ist natürlich ein diplomatischer Affront. Oder man enthält sich im UN-Sicherheitsrat bei einer Resolution, die Druck auf Israel ausübt. Das war auch eine Riesenaktion, die Netanyahu verprellt hat. Aber im Grunde kann man da jetzt trotzdem nicht viel machen. Man könnte höchstens, und das wird diskutiert, dass man versucht, bestimmte Waffen, die Angriffswaffen sind, also Waffenlieferungen an eine Konditionalität zu knüpfen, dass man sagt, okay, die liefern wir euch nur, wenn ihr euch wirklich dazu verpflichtet, die humanitären Korridore ja auszuweiten und auch und für Sicherheit zu sorgen.
Mhm. Schwierige Situation für den amtierenden Präsidenten, also etwas, was man sich als Wahlkämpfer eigentlich überhaupt nicht wünscht. Auf der anderen Seite steckt ja aber auch der Kandidat Donald Trump in der Bredouille. Am kommenden Montag beginnt die Auswahl der Jury für den ersten Strafprozess gegen ihn. Er ist ja mit vielen Prozessen konfrontiert, machen auch mal wieder Schlagzeilen, aber jetzt geht es um den ersten Strafprozess. Und zwar geht es darin um die Veruntreuung von Wahlkampfgeldern, die als Schweigegeld für einen Pornostar genutzt wurden. Bastian, wie sehr kann dieser heikle Prozess Trump im Wahlkampf schaden?
Also wie du es gesagt hast, das ist der erste Strafprozess und insofern ist das natürlich schon nochmal eine historische Geschichte, dass ein ehemaliger Präsident, US-Präsident, erstmals eben von einem Strafgericht sich verantworten muss. Das ist schon per se etwas Negatives. Es gibt Umfragen, die auch belegen, dass es Republikaner-Wähler gibt, die im Falle einer Verurteilung, also wenn Trump wirklich offiziell ein Krimineller ist, dass sie sich dann von ihm abwenden würden. Aber das sind natürlich Vorabbefragungen und wie die Personen dann wirklich reagieren würden, wenn er verurteilt würde, das kann man jetzt nicht vorhersagen. So, aber das Problem bei Trump ist natürlich, also einerseits hat er natürlich ein Problem, ja, er muss da vor Gericht erscheinen, das zerschießt ihm letztendlich auch seine Wahlkampfplanung, denn er hat ja auch Auftritte wie Joe Biden zu tun überall im Land. Andererseits bietet so ein Gerichtsprozess natürlich immer ihm auch eine Bühne. Jedes Mal, wenn er vor Gericht ist, nutzt er ja die Chance auch, um wieder Spenden einzusammeln. Dann kann er seine Erzählung von der linksradikalen Gerichtsbarkeit verbreiten und damit eben seine Anhänger anstacheln, ihnen Geld zu überweisen. Also weite Teile seiner Spenden werden ja verwendet für seine Anwaltskosten und Gerichtskosten.
Mhm. Bastian, jetzt hast du gerade zu Recht gesagt, es ist schwierig vorauszuschauen, wie sich die Dinge entwickeln werden, weil sie so dynamisch sind. Trotzdem wollen wir hier in Deutschland nichts lieber, als genau das zu tun und auch eine Art von Gewissheit zu haben, nämlich über die Frage, was wäre denn, würde die Wahl für Donald Trump positiv ausgehen? Deshalb lass uns mal so ein kleines bisschen spekulieren. Machen wir Journalisten ja nicht so gerne oder sollten es nicht so oft tun, aber jetzt lass uns das mal machen. Vor allem, weil auch ja kürzlich die NATO ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert hat, weil man wirklich mit Händen die Sorge greifen konnte, die viele europäische Politiker jetzt haben. Nämlich, da steht als Minitekel an der Wand, falls Donald Trump die Wahl gewinnt, könnte er ja die NATO schwächen. Er könnte den militärischen Schutzschirm für Europa zurücknehmen oder zumindest in Frage stellen. Das würde ja vielleicht schon reichen, um Aggressoren wie Putin und andere zu ermuntern. Wagen wir also mal den Blick da in die nahe Zukunft und gehen wir mal davon aus, Donald Trump gewinnt tatsächlich am 5. November diese Wahl, zieht dann ein ins Weiße Haus Anfang nächsten Jahres. Falls das wirklich passiert, wie würde dieses Ereignis Amerikas Außenpolitik verändern? Große Frage, schnelle Antwort.
Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass sich die Außenpolitik radikal verändern würde. Also das haben wir bei der letzten Präsidentschaft ja schon gesehen. Trump ist aus verschiedensten Abkommen einfach ausgetreten, hat nach irgendwelchen Gipfeln das, was besprochen wurde, wieder zurückgenommen. Also denken wir nur an das Klimaabkommen von Paris zum Beispiel. Aber wenn es um die NATO geht, dann ist da ganz klar, dass die Äußerungen von Trump durchaus ernst genommen werden müssen. Also wenn er alleine, dass er sagt, dass er uns nur verteidigen würde, wenn wir ausreichend Geld bezahlen. Damit hebelt er komplett den Artikel 5 im Prinzip aus, weil der ist nicht an eine Konditionalität der Mitgliedsbeiträge geknüpft. Ja, also das ist eigentlich die Stärke des Bündnisses, die Symbolik, dass man, ich komme, was wolle, füreinander einsteht. Und genau, und es gibt dieses Projekt 2025, daraus geht eindeutig hervor, dass die Außenpolitik sich total unterscheiden würde von der beiden Außenpolitik.
Mhm. Aber Bastian, du führst ja auch viele Gespräche in Washington. Gibt es im Umfeld von Donald Trump keine vernunftbegabten Leute mehr, die dann später mit ihm ins Office einziehen könnten und ihn vielleicht so ein bisschen einhegen könnten, wie während seiner ersten Amtszeit?
Naja, also bei der zweiten Amtszeit ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass die Anzahl derer, die ihm in den Arm fallen könnten, kleiner ist als bei der ersten Präsidentschaft, weil da man hört das ja immer wieder, dass Trump auch damals im Prinzip nicht wirklich vielleicht mit einem Sieg gerechnet hat und dass er da auch so ein bisschen reingestolpert ist. Und dieses Mal wird das aber von langer Hand wirklich vorbereitet, dieses Transition-Projekt, also das Projekt für 2025 heißt das, das beschäftigt sich genau damit, dass die Administration quasi vom Tag 1 an voll auf Trump ausgerichtet ist. Und natürlich gibt es da Leute, die vernünftiger wirken. Wir hatten mal ein Interview zum Beispiel mit Eldridge Colby, dem Verteidigungspolitiker, der zum Beispiel großen Fokus auf China legen möchte. Der wirkt jetzt nicht total durchgeknallt, ja. Aber das Problem ist, dass man sich eben auf einen gemeinsamen Nenner einigt und dass sozusagen diesem großen Ziel, eine konservative Regierung an den Start zu bringen, dass man dem alles unterordnet. Und das bedeutet natürlich, dass dann im Zweifel der Präsident die Entscheidungen trifft. Und dann ist halt die Frage, ja, wie weit geht man mit für das große Ziel, einen großen Shift in verschiedenen Bereichen zu erreichen? Und da ist schon die Frage, wer fällt ihm dann noch in den Arm? Aus Karrieregründen oder was auch immer, kann man dann sagen, ja, nee, möchte ich lieber nicht. Ja? Also das ist schon eine große Gefahr.
Bastian, dann interessiert mich jetzt aber zum Schluss schon noch die Frage, die hier auch gerade in Europa in vielen Regierungszentralen diskutiert wird, die man auch auf allen möglichen Gipfeln wahrnehmen kann, die in der Presse, in den Leitartikeln thematisiert wird. Was können wir Europäer, auch wir in Deutschland, denn noch tun? Was müssen wir noch tun, um uns auf diesen Trump-Ernstfall einzustellen?
Also was auf jeden Fall wichtig ist, dass man, wenn man gerade mal das Beispiel Ukraine zum Beispiel nimmt, ja, dass wir als europäische Staaten uns so weit aufstellen, wenn uns das wichtig ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann,
ist es ja,
dann müssen wir versuchen, möglichst ohne die Amerikaner trotzdem in der Lage zu sein, so viel wie möglich zu liefern. Nur ein Beispiel jetzt, ja. Aber wenn es jetzt um die Politik geht, wie man mit Trump zum Beispiel ins Gespräch kommen könnte, mit der Trump-Regierung, kann man zum Beispiel sagen, okay, Deutschland ist ein wahnsinnig wichtiger wirtschaftlicher Player. Investitionen in die USA finden in allen möglichen Bundesstaaten statt. Ich glaube, es gibt 5.000 bis 6.000 deutsche Unternehmen in den USA, die für 1 Million Arbeitsplätze hier sorgen. Und solche wirtschaftlichen Verbindungen zu pflegen und auszubauen, das passiert seit Jahren. Und darauf kann man im Zweifel bauen, weil man darf nicht vergessen, es ist zwar ein mächtiger Präsident, aber auch die Bundesstaaten haben eine große Macht. Und wenn man dann im Zweifel sagen kann, hey, South Carolina, da fallen im Zweifel 200.000 Arbeitsplätze weg, wenn du jetzt dieses Gesetz machst, dann könnte vielleicht, darauf hoffen die Deutschen zumindest, weil der Gouverneur von South Carolina beim Präsidenten anrufen und sagen, hey, und bei Trump, der ja immerhin trotzdem ein Geschäftsmann ist, trotz aller schwierigen Geschichten, da hat man vielleicht einen Hebel, wo man auch Verständnis treffen könnte.
Das ist ein interessanter Punkt, Bastian, der macht ein bisschen Hoffnung. Trump ist ja ein Mann der Wirtschaft, zumindest inszeniert er sich so. Vielleicht versteht er ja diese Sprache. Aber noch ist es nicht so weit, noch ist der Wahlkampf offen, selbst wenn Biden in den Umfragen hinter Trump liegt. Es kann noch viel passieren in den kommenden Wochen und Monaten. Bastian, bis hierhin erstmal herzlichen Dank für deine Einschätzung. Du wirst weiter mit deinen Artikeln unsere vielen Leserinnen und Leser informieren über das, was in Amerika passiert.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und ich komme damit zu meinem zweiten Gast. Martin Klingst hat jahrelang für die Wochenzeitung Die Zeit aus den USA berichtet und seine Eindrücke in dem Buch Trumps Amerika – Reise in ein weißes Land verarbeitet. Hochaktuell. Er widmet sich transatlantischen Projekten, jetzt vor allem für die Atlantikbrücke und kennt sich wie wenige andere in den USA aus. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Florian. Schönen guten Tag.
Martin, du kennst Amerika seit vielen Jahren, bist quer durch das Land gereist, hast mit unzähligen Menschen in ganz unterschiedlichen Milieus gesprochen. Jetzt mal abseits der Schlagzeilen. Wie nimmst du die gesellschaftliche Stimmung heute vor dieser wichtigen Wahl wahr?
Sie ist extrem polarisiert, vor allem eben auf der großen politischen Ebene. Amerika ist wie ein Kontinent, deshalb muss man da etwas differenzieren. Also auf den regionalen, den kleineren Ebenen, den bundesstaatlichen Ebenen gibt es durchaus viel Kooperation auch zwischen den Parteien. Ich habe das selbst gerade erst auch erlebt in einem kleinen Vorort von Detroit, wo also Demokraten und Republikaner in den unterschiedlichsten Fragen sehr gut zusammenarbeiten. Aber eben auf der großen politischen Ebene ist das völlig anders. Da ist die amerikanische Gesellschaft extrem polarisiert. Das hat aber auch seine Geschichte. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal so, sondern hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Man muss ja nicht nur einmal an den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert denken, aber auch im 20. Jahrhundert gab es immer wieder starke Polarisierungen. Ich erwähne den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsgesetze. All diese Dinge haben immer wieder zu einer großen Spaltung in der Gesellschaft geführt.
Das ist eine interessante Entwicklung und in deiner Antwort fällt auf, du ziehst auch den historischen Bogen. Und das gefällt mir, weil wir hierzulande ja sehr häufig nur ins Jetzt schauen. Und wenn wir jetzt nach Amerika gucken, dann sehen wir halt ganz viel Aufregung. Wir sehen seltsame Politiker wie Donald Trump, die sich echt irrational zu verhalten scheinen. Aber wenn man mal die größere Entwicklung anschaut, dann sieht man eben auch, dass natürlich auch so ein großes Land von ganz unterschiedlichen Kräften geprägt wird. Und deshalb finde ich umso interessanter die Frage oder deine Antwort auf mögliche Antwort auf diese Frage. Viele Trump-Anhänger meinen ja offenbar, dass es ihnen persönlich während seiner ersten Amtszeit besser gegangen sei als heute. Ist dieser Eindruck begründet oder ist der nur dem medialen Dauerfeuer geschuldet?
Sowohl als auch. Also für einige hat sich schon einiges zum Besseren gewendet unter Donald Trump. Da ist aber nicht unbedingt Donald Trump ursächlich, sondern die Wurzeln für den wirtschaftlichen Aufschwung wurden auch schon vorher in der Ägide von Barack Obama gelegt. Da war es ja am Anfang sehr schwierig wegen des Finanzkollapses und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben haben. Aber er hat eben auch die Weichen gestellt, dass es dann besser wurde. Und natürlich hat Trump dann die Früchte geerntet. Insofern hat er sicherlich auch dazu beigetragen, aber er ist nicht ursächlich für den Wirtschaftsaufschwung gewesen. Trotzdem, es ist eben so, und das ist immer in der Politik, ich profitiere von dem Augenblick und so hat Trump auch davon profitiert, dass die Leute sagen, ich hatte in der Zeit mehr im Portemonnaie als vielleicht heute, wo die Inflation höher ist und die Ausgaben gestiegen sind. Und das zeigt sich auch bei Minderheiten. Also wenn man Umfragen sieht, zum Beispiel auch unter Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, sagen einige von denen doch, unter Trump ging es uns zumindest wirtschaftlich besser, selbst wenn sie ihn nicht mögen. Und das, glaube ich, darf man nicht vergessen, wenn man auf die Ägide Trump zurückguckt. Und es ist ja immer so, bei den Trump-Wählerinnen und Wählern zählen immer gewisse Dinge, die ihnen zum Vorteil gereichen. Also diese Dinge geben den Ausschlag, für wen ich nachher meine Stimme abgebe. Und man redet ja immer von den One- or Two-Issue-Voters, das heißt von Wählerinnen und Wählern, die nach einem oder zwei Gesichtspunkten ihre Wahl entscheiden. Und das ist natürlich immer ihren eigenen Interessen geschuldet. Also was für sie von Vorteil ist, das bestimmt auch dann ihre Wahlabgabe, ihre Stimmabgabe.
Martin, jetzt hast du gerade vor allem in deiner ersten Antwort auf die Spaltung Amerikas hingewiesen. Und das ist ja fast schon so ein Schlagwort geworden. Also es gibt kaum mehr einen Leitartikel über Amerika hierzulande, der nicht diese Spaltung betont. Erklär das doch bitte mal unseren Hörern ganz plastisch. Wie äußert sich diese Spaltung zwischen Großstädtern und ländlichen Regionen, Akademikern und weniger Gebildeten, zwischen Liberalen und Konservativen? Hast du da irgendwas erlebt, woran man das festmachen kann?
Also bei meinen vielen Besuchen bei Trump-Wählerinnen und Trump-Wählern, und zwar vom Süden bis zum Norden, von Arkansas bis zum Bundesstaat Wisconsin, bin ich immer der Frage nachgegangen, was ist eigentlich das verbindende Glied? Grundsätzlich muss man auch sagen, Trump-Wählerinnen und Wähler sind keine homogene Masse, sondern sind sehr unterschiedlich in ihren Wahrnehmungen, in ihren Bedürfnissen, in ihren Herkünften. Also man kann sie nicht alle über einen Leisten schlagen. Aber es gibt etwas, was sie verbindet. Und das ist die Frage der Identität. Und zwar die Identität in ganz unterschiedlicher Deutung. Das sind einmal die Landbevölkerung gegen die Städter. Also die Leute, die irgendwie die Ärmel hochkrempeln und den Spaten in die Hand nehmen gegen die jetzt etwas suffisant auf die Spitze getriebenen, Cappuccino trinkenden Städter. Es ist die arbeitende Landbevölkerung gegen die Tech Society in den Städten. Es ist das religiöse Amerika gegen das immer stärker werdende säkulare. Und das säkulare Amerika setzt sich oder zeigt sich auch am stärksten in den Städten. Es sind die Alteingesessenen gegen die Einwanderer. Es ist die weiße Nochmehrheit gegen die wachsenden Minderheiten, die irgendwann mal, also die Zeitrechnung ging da etwas durcheinander, aber man nimmt an, 2045 oder spätestens 2050 werden die Minderheiten in der Mehrheit sein, also wenn man alle Minderheiten zusammenrechnet. Es sind die weißen Männer, also auch die alten weißen Männer wie ich, die Angst haben, vom Thron gestoßen zu werden, von einer jungen, diversen Gesellschaft. Also all diese Identitätsfragen spielen eine enorme Rolle. Und wenn man das runterbricht, dann trifft das sogar auch für die Minderheiten zu, die Trump wählen. Dann habe ich die Aufsteiger unter den Hispanics und den Schwarzen, die sagen, ich habe es wieder alle Umstände, alle Hindernisse geschafft, meinen Weg zu machen, wirtschaftlich ganz gut dazustehen, eine Ausbildung zu haben, für meine Familie zu sorgen und schauen so ein bisschen herab auf diejenigen, die immer noch am Tropf des Staates hängen. Und das finde ich unter schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern wie auch unter Hispanics. Das ist etwas, was die wirklich sozusagen auszeichnet in ihrer Lebenseinstellung. Ich habe das an diversen Personen gemerkt. Also eine junge Hispanic, die in Virginia für den Kongress kandidiert hat. Sie war nachher am Ende der Demokratin unterlegen, aber sie gilt auch so ein bisschen als ein Rising Star in Virginia, ist stellvertretender Sheriff in einem Bezirk. Und die erzählt nun, wie sie als Kind einer Hispanic-Familie groß wurde. Sie hat ein paar Jahre sogar noch in ihrer Jugend, ist sie dann zu der Großmutter nach El Salvador gegangen, ist wieder zurückgekommen, hat ihre Ausbildung geschafft, aber als sie junge Frau oder ein Mädchen noch war und für ihre Brüder sorgen musste, passierte es, dass der eine Bruder in einer Bandenschießerei schwer verletzt wurde und ein Freund von ihm kam ums Leben und sie hat sich geschworen, ich werde Polizistin und findet das also bei den Demokraten Law and Order und vor allem auch in der Immigrationsfrage zu viele Bandenmitglieder aus Mittel- und Südamerika einwandern. Und das hat sie sich auf ihre Fahne geschrieben, dass sie dagegen vorgehen will. Und sie hat ihre Karriere gemacht und ist inzwischen auch eine gewichtige Stimme unter jungen Republikanerinnen mit hispanischem Hintergrund.
Das ist ja so ein bisschen dieser klassische amerikanische Traum, der Traum vom Aufstieg, dass man es selber schaffen kann, durch eigenen Einsatz, durch Entschlossenheit, durch Fleiß nach vorne zu kommen. Gibt es diesen amerikanischen Traum in dieser polarisierten Gesellschaft noch? Du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber ist das noch so, dass wirklich jeder diesen Traum leben und auch verwirklichen kann?
Also das kann natürlich nicht. Dieser amerikanische Traum ist eigentlich immer schon eine Chimäre gewesen, für viele Menschen jedenfalls. Also wenn ich mir die Einwanderungsgeschichte anschaue, dann muss ich auch wahrnehmen, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aller Einwanderinnen und Einwanderer wieder zurückgegangen ist, weil sie den amerikanischen Traum eben nicht leben konnten, er nicht in Erfüllung gegangen ist. Das wird immer so ein bisschen verschwiegen, wenn man auf Amerika schaut und immer vom Tellerwäscher zum Millionär dieses Bild vor Augen hat. Das trifft natürlich nur für wenige zu. Trotzdem ist es eben ein Land der Hoffnung. Das zeigt ja auch, dass heute immer noch sehr viele nach Amerika oder in die Vereinigten Staaten von Amerika auswandern wollen. Und ich selbst habe das auch im Nahen Osten immer wieder erlebt, selbst unter Menschen, die sehr kritisch Amerika gegenüberstehen, vor allem der Nahostpolitik. Wenn man sie fragt, wohin würdet ihr denn auswandern wollen, dann sagen sie immer alle die Vereinigten Staaten von Amerika. Also diese Widersprüchlichkeit bleibt. Und natürlich, also mit Amerika ist immer ein Traum, eine Hoffnung verbunden. Aber das heißt nicht, dass die auch nachher in der Realität wirklich gelebt werden kann.
Sehr spannend. Und dann bleibt ja auch trotzdem noch eine gewisse Diskrepanz. Also so eine Hoffnung auf so ein Vorankommen und dass jemand mal die Probleme löst auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser ja tyrannische, aus heutiger europäischer Sicht fast schon irrwitzig wirkende Donald Trump. Also das kriege ich häufig noch nicht wirklich zusammen. Selbst wenn man sagt, man muss härter vorgehen gegen die Migrationswelle, man muss hart Arbeitende belohnen und so weiter, dann kann man doch eigentlich nicht diesen, Entschuldigung, Fuzzi wählen.
Ja, das ist aus unserer Perspektive so und natürlich auch aus der Perspektive vieler Amerikanerinnen und Amerikaner, die ihn nicht mögen, die finden die Art und Weise, wie er redet, wie er sich verhält, ist unterirdisch. Und das ist es ja auch. Aber wenn die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner legen sich am Wahltag vor, welcher Präsident nutzt mir am meisten? Wer schafft es, dass ich das, was mir wichtig ist, am Ende auch in die Wirklichkeit umgesetzt wird? Dann geht es darum, verdiene ich genug? Werden meine Steuern gesenkt? Oder gibt es strengere Einwanderungsregeln? Wird die Mauer gebaut? Gibt es ein, wenn ich religiös eher ausgerichtet bin, gibt es ein strengeres Abtreibungsrecht? Wenn ich den zweiten Verfassungszusatz, das Recht auf Waffen oder das Recht, eine Waffe als Privatmensch tragen zu dürfen, wenn ich dieses Verfassungsrecht hochhalte, dann wähle ich Donald Trump und nicht Joe Biden. Wenn es mir wichtig ist, dass mehr konservative Richterinnen und Richter in Bundesgerichte gewählt werden, weil sie für meine Lebenseinstellung, also ob das nun Abtreibung oder gewisse soziale Dinge sind, wenn ich finde, dass es in der Vergangenheit eine Schieflage gab und es zu wenig konservative Richter gab, dann wähle ich Donald Trump. Denn das muss man immerhin sagen, in seiner Ägide hat er sehr viele konservative Richterinnen und Richter nominiert für die Bundesgerichte, also nicht nur für das höchste Gericht, den Supreme Court, sondern auch für die anderen Bundesgerichte. Und die gucken einfach ganz nüchtern auf die 4 Jahre und sagen, meinem Anliegen hat er genutzt, also gebe ich ihm die Stimme wieder. Und da zählt es weniger, was er so sagt. Also wir Deutschen gucken immer auf Trump und nehmen jedes Wort, das er nennt, nehmen wir und wenden es 30 Mal hin und her und sagen, oh, jetzt hat er von einem Blutbad geredet, um Gottes Willen, es wird ein Blutbad geben. Ich will das gar nicht verniedlichen, das ist auch schlimm, dass ein Kandidat sich so gerieren kann, aber amerikanische Wahlkämpfe werden schon immer sehr viel heftiger ausgefochten als bei uns. Da geht es sehr viel härter zu, auch in der Auseinandersetzung, und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, jedes Wort gleich irgendwie auf die Goldwaage zu legen, nur weil Donald Trump es gesagt hat. Und ich würde auch davor warnen, immer schon alles vorauszusehen, was er tut, oder meinen, voraussehen zu können, was er tut. Denn er ist einfach ein unberechenbarer Politiker, dem geht es allein um sich. Und er ist ein Egomane, aber dieser Egomane schaut jeden Tag irgendwie neu, was nutzt mir. Also kann es durchaus sein, dass er nachher was ganz anderes macht, als er heute sagt. Also wer glaubt, dass er in der Nahostpolitik, dass es ganz sicher ist, dass er Netanyahu in jedem, was Netanyahu macht, den Rücken stärkt und dass er ihm sozusagen völlig freie Hand im Gaza lassen würde. Könnte sein, muss aber nicht sein, weil es könnten Dinge geschehen, die ihm dann plötzlich nicht passen, weil er gut Freund mit den Staaten der Golfregion sein will. Also Saudi-Arabien ist für Donald Trump ganz wichtig, die haben ihm damals einen grandiosen Empfang bereitet. Das wird er nicht vergessen, wie toll sie ihn behandelt haben. Also ist Saudi-Arabien für ihn wichtig.
Mit Säbeltanz damals. Wir haben die Bilder noch im Kopf. Ja. Martin, aber trotzdem zum Abschluss auch an dich nochmal die Frage. Selbst wenn man nicht genau vorhersagen kann, was ein Egomane wie Donald Trump täte, würde er wieder ins Weiße Haus einziehen. Was wäre denn deine Prognose, wie Amerika sich verändern würde? Käme es tatsächlich zu einer zweiten Amtszeit von Donald Trump?
Also innenpolitisch, glaube ich, kommt Amerika über die Runden. Es wird natürlich sehr viel stärker polarisiert sein. Da, so wie er ist, wird er sehr viel stärkere Feindschaften kreieren. Außenpolitisch wird es sehr viel schwieriger. Also das heißt, wir Europäer, aber auch Asiaten oder andere, müssen sich warm anziehen. Und insbesondere wir Deutschen. Und aus der Geschichte, der kurzen Geschichte Donald Trump, kann man ablesen, dass er Deutschland besonders hasst. Und zwar, weil er sich von Deutschland unfair behandelt fühlte. Vor allem von Angela Merkel, die gleich nach Trumps Wahlsieg so eine halbwarme Gratulation herausgegeben hat. Sie hat damals, ich kann nicht mehr genau den Wortlaut, aber so indirekt gesagt, ja, für gute Beziehungen, aber im Rahmen der Menschenrechte. Und das war eine ganz klare Ohrfeige für Donald Trump. Und das hat er nicht vergessen, auch wie sie ihm so ein bisschen kalt hat abfahren lassen auf internationalen Konferenzen. Also er mag Deutschland nicht und er findet, die Deutschen sind Trittbrettfahrer. Er hat ja damit auch nicht ganz Unrecht, wenn es um unsere Beiträge zur NATO und zur eigenen Verteidigung geht, dass wir da lange Trittbrettfahrer waren. Und er ist auch derjenige, der das knallhart auf den Tisch gelegt hat. Zwar auch seine Vorgänger haben das immer wieder den Deutschen ins Stammbuch geschrieben, tut mehr, aber die waren halt höflicher und haben auch eher etwas dann uns durchgehen lassen. Trump wollte das nicht. Und insofern müssen wir uns wirklich warm anziehen als Europäer und vor allem als Deutsche.
Wir müssen uns warm anziehen. Das sind mal gewichtige Worte. Ich glaube, auch eine Steilvorlage für weitere Podcast-Folgen hier. Nicht nur für unser Amerika-Update, sondern auch für den regulären Tagesanbruch-Podcast. Dann immer mit Lisa Fritsch in der Moderation. Martin, vielen herzlichen Dank für deine Beobachtungen, deine Einschätzungen.
Ich danke auch. Schöne Grüße.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts Tagesanbruch, das Amerika-Update angekommen und ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen und bei Lisa Fritsch für die Produktion. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Das geht ganz leicht. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.